Wir sind geistige Wesen mit Seele und Bewusstsein und wir begegnen einander. Und die Leute im Altersheim werden sich lieber mit einer Maschine unterhalten, wahrscheinlich als einsam zu sein. Das wird das Gehirn der Kinder zerstören. Die nehmen Stammzellen, erzeugen daraus menschliche Nervenzellen, stecken Drähte rein und dann spielen die gegeneinander Ping-Pong. Ich esse eine Banane und funktioniere den ganzen Tag mit riesigen Leistungen mit einer Banane. Und die Bösewichte dieser Welt haben neue Möglichkeiten. Die brauchen jetzt keine Atomrakete, um ein Land zu schrotten. Sondern sie schrotten das jetzt einfach über KI. Kam jetzt gerade raus, ne? Cloud hat eine KI entwickelt, die hackt alles.
Ralf, schön dich zu sehen.
Ja, hallo Daniel, schön dich zu sehen.
Ja, ist lange her, was lange währt, wird eigentlich gut und heute sprechen. Und da so viel passiert bei deinem Thema, zu dem wir ja gleich sofort kommen,
ja, gerne.
War die Zeit in keinster Weise verloren. Im Gegensatz, wir haben Zeit und Themen gewonnen.
Tatsächlich, wir haben uns vor einem Jahr darüber unterhalten, so einen Podcast mal zu machen. Ja, in dem Jahr ist viel passiert. Du kannst dich drauf freuen. Also du hast es vielleicht auch mitbekommen, also KI ist ja in aller Munde.
Ja, dazu das eine oder andere habe ich auch mitbekommen. Also, Dr. Ralf Otte, du bist Professor für Informatik und industrielle Informationstechnik, richtig?
Naja, darf ich korrigieren, Professor für Industrieautomatisierung und künstliche Intelligenz.
Hört sich doch gleich viel besser an.
Finde ich auch.
Ja. Was ich ganz toll finde, ich habe so das Gefühl, wir sind gerade, obwohl das Gefühl ist eigentlich fast wöchentlich, monatlich, allgegenwärtig. Wir sind mittendrin in so einem Riesenhype und da finde ich es ganz toll, jemand mir gegenüber sitzen zu haben, der vielleicht so ein bisschen auch einen kühlen Kopf bewährt und dem einen oder anderen vielleicht auch mal den Kopf waschen kann und mir jetzt und uns damit mal so einen Einblick geben kann, wo die künstliche Intelligenz, wo Robotik steht, was da so Sache ist, wo der Zug, wo die Reise hingeht. Und deswegen vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und ich würde einfach mal ganz direkt ins kalte Wasser springen. Du hast ja dein ganzes Leben gefühlt schon dich mit Maschinen, mit Intelligenz beschäftigt. Ja, hast sowohl in der Wirtschaft gearbeitet, bist jetzt als Professor tätig. Und für dich muss das ja irgendwie auch ein bisschen skurril gewesen sein, als plötzlich alle durchdrehen und KI ist in aller Munde und du denkst so, das ist doch eigentlich schon 25 Jahre Thema. Regt euch mal nicht so auf. Kommt mal runter. Deswegen hol uns doch mal ein bisschen runter. Wo stehen wir? Wo geht die Reise hin? Wo sind wir gerade?
Also Daniel, danke. Ja, tatsächlich, das ganze Leben ist es nicht, sondern das halbe Leben, weil ich bin letztes Jahr 60 geworden und beschäftige mich ungefähr seit 30 Jahren mit KI. Ich habe das während meines Studiums kennengelernt und später dann in meiner ersten Tätigkeit bei ABB, später die zweite Tätigkeit in der Schweiz, bei der Bühler Gruppe, jetzt die dritte Tätigkeit an der Technischen Hochschule Ulm. Und in der Tat war ich ein bisschen irritiert, als 2022, auch selbst meine eigenen Studenten kamen und sagten, Herr Otte, wir haben jetzt eine KI. Und jemand, der sich da seit über 30 Jahren damit beschäftigt, war etwas verwundert, dass wir jetzt eine KI haben. Man muss aber zugutehalten all den Fragenden, dass es für die Gesellschaft tatsächlich erst jetzt wichtig wird. Weil vorher war die KI eine Spezialdisziplin, war eigentlich Mathematik, ist auch heute noch Mathematik, wurde aber angewendet in technischen Bereichen. Also ich selber habe schon in den 90er Jahren Fabriken mit KI optimiert und auch automatisiert. Etwas, was damals aber es vielleicht in eine Spezialzeitung geschafft hat, VDI-Nachrichten wurde darüber berichtet, aber sicherlich nicht in der Tageszeitung. Das hat keinen interessiert. Aber so ist es ja oft, wenn Ingenieure was entwickeln, dann ist das eben so. Dafür sind wir da. Es gibt eine Änderung seit 2022. Ist die KI in aller Munde, weil jetzt gibt es so Sprachroboter, ja, Chatbots, wie wir sagen. Und jetzt können sich die Leute mit der KI unterhalten. Und damit können sie auch feststellen, wie klug die eigentlich ist. Ja, vorher hatte man irgendwas erzählt, man kann ganze Fabriken optimieren damit, sagen alle, ja, toll, bestimmt super, aber es versteht ja keiner. Auch heute versteht keiner die KI, aber man hat ein Gefühl, wie klug die ist, wenn man mit denen spricht. Man kann Messungen machen. Man findet tatsächlich auch IQ-Messungen für eine KI, die liegt bei über 100.
Ja, und ist wenn das du jetzt so viel?
Ja, wie viel ist der Mensch hat im Mittel halt 100, ne? Wir müssen wissen, so diese Überflieger unter uns haben einen IQ von 130. Also, das ist dann schon sehr weit weg von 100. Und man hört von Albert Einstein und Elon Musk, die haben einen IQ von über 160. Das ist so ganz, ganz selten. Also, im Mittel haben wir alle einen IQ von 100. Ich würde mal sagen, zwischen 90 und 110, das ist normal, laufen wir so durch die Gegend. Jetzt hat eine KI, die ist genauso schlau. Was ist denn jetzt? Das ist schon komisch. Das bedeutet, wir können uns eine KI ins Ohr stecken, einen Knopf ins Ohr stecken und die alles fragen, was wir wollen. Und die ist klüger als wir. Das ist schon neu.
Das ist neu, ja. Das hat auch uns gleich mitgenommen, ja, in unserer Branche, in unserer Welt, privat und beruflich.
Ja, das wird natürlich auch viele Veränderungen durchführen, weil natürlich, wenn dann viele sagen, also wenn die schlauer ist als ich, dann kann die mich ersetzen. Und das sind diese großen Themen, wenn wir draußen, ich bin relativ viel gerade in der Öffentlichkeit, wird ja gefragt, wer verliert demnächst den Job. Natürlich verlieren es Leute wieder den Job. Das ist so, das war immer so, wenn neue Techniken kommen. Mich erinnert die KI so ein bisschen nicht wie an die Entwicklung des Feuers. Das so großartig ist sie nicht. Ja, auch nicht die Dampfmaschine, so großartig ist sie nicht, so vielleicht so wie der Computer. Ja, als die Computer eingeführt wurden, da haben viele Leute, Schreibkräfte, ihre Berufe verloren. Viele Leute, die guten Rechenschieber gerechnet haben, ihre Berufe verloren, weil das der Computer einfach besser kann. Ja, und das wird jetzt wieder passieren. Wir haben jetzt eine KI, die sehr große sprachliche Fähigkeiten hat und Leute einfach ersetzen kann mit sprachlichen Fähigkeiten. Ja, wir erforschen das ja auch. Sagen, welche Berufe werden also rausfallen? Ja, also ich sag mal so, die unteren Lohngruppen kann es treffen in der digitalisierten Welt. In der analogen Welt gar nicht. Also die Sorge, also wir haben früher, wenn wir Fabriken optimiert haben, dann wurden selbstverständlich dann irgendwelche Effizienzsteigerungen erzeugt, indem Mitarbeiter ausgeschieden sind. Ja, in der analogen Welt hat es dann einfach irgendwelche Leute getroffen, die dann die Prozesse gesteuert haben oder die Lager ein bisschen anders gemacht haben. Das ist jetzt anders, weil die analoge Welt ist gar nicht so sehr betroffen. Das denken viele, aber der Handwerker ist der Handwerker. Der Elektriker ist der Elektriker, der Maurer bleibt der Maurer, jetzt, in 10 Jahren und auch in 20 Jahren. Vergessen wir alle mal, dass da Roboter durch die Gegend laufen, die besser mauern als ein Mensch. Oder ein Elektriker ersetzt wird durch einen Roboter, der hier irgendwie die Leitungen zieht. Das ist völlig ausgeschlossen. Also gerade diese analogen Berufe, diese Berufe, diese Handwerksberufe sind diesmal nicht betroffen.
Was doch eigentlich was super Schönes auch ist. Weil die Menschheit sich immer weiter wegentwickelt hat von dem Haptischen, von der Erde, von dem Anfassen, von dem Schaffen zu so einem gekrümmt am Monitor sitzen. Und jetzt werden irgendwie wieder so die ursprünglichen, fast ursprünglichen Dinge bekommen eine neue Wichtigkeit oder Relevanz.
Also Daniel, ganz ehrlich, ich sehe das genauso. Ich finde es sogar ein bisschen fair. Weil man hat immer so gesagt, ja, diese Schreibtischjobs und so weiter, also alle wollen sowas, alle wollen studieren und auf einmal stellt sich heraus, das sind gefährdete Berufe, die wir da erzeugt haben durch universitäre Abgänge und das Bodenständige gewinnt an Bedeutung und ich habe zwei studierte Töchter, die sind auch fertig, sind beide über 30, die haben ihre Berufe schon gewählt. Aber wenn sie jetzt 20 wären und vielleicht reden wir da heute noch drüber, was würde ich ihnen denn empfehlen? Ja, da gibt es eben viele Berufe, die durch die KI nicht betroffen sein wird. Eine meiner Tochter ist Ärztin, das wird auch immer bleiben. Aber wenn du jetzt einfach sagst, sag mal ein Beispiel, ja, du willst ein Steuerfachgehilfe werden oder Steuerberater, das ist riskant. Ja. Also 10% dieser Steuerfachgehilfen oder mehr werden durch die KI ersetzt werden. Ein typischer Beruf, der mit Zahlen arbeitet, der komplett digitalisiert wurde. Digitalisiert bedeutet, du arbeitest nur noch am PC. Ja, also beim Maurer ist das nicht so, beim Elektriker ist nicht so, aber es gibt Berufe, die nur zu 100% PC-Arbeit. Und da könnten wir wahrscheinlich die unteren 10% der Lohngruppen komplett jetzt ersetzen. Nicht wahrscheinlich, es wird einfach passieren. Und dann kann man gucken, will man sich das antun? Jura. Viele Leute, die jetzt Jura studieren, fragen sich, ist die KI da nicht auch einsetzbar? Genau das ist sie. Die KI können wir einsetzen, das, was, ich sag mal, die unteren Lohngruppen in einer Kanzlei macht, einfach Sachen zusammensuchen, alte Fälle recherchieren, Fallbeispiele ausarbeiten, das kann doch die KI. Jetzt kommen wir zu dem mal schon gleich, was die KI nicht kann. Niemals kann sie einen Steuerberater ersetzen. Niemals kann sie einen Juristen ersetzen, einen Richter oder was auch immer. Das können wir gerne aufdröseln, weil niemals meine ich ernst, das ist keine Metapher. Weil ich das mathematisch schon gezeigt habe in vielen Veranstaltungen und auch in meinen Büchern. Es gibt eben Berufe, Entscheidungskompetenz, die wir nicht ersetzen können.
Es gibt ja, also das eine ist ja die Entscheidungskompetenz. Und dann fällt mir gerade dazu ein, geht's ja auch um die Verantwortung. Also wir hatten genau das Beispiel, was du gerade hattest. Wir haben ein Markenrechtsthema gehabt, haben eine Marke recherchiert. Und dann brauchen wir am Ende jemand, der sagt, diese Marke, die ist frei, die könnt ihr anmelden, die melde ich für euch an und ich stehe dafür ein. Ja. Das kann ja auch eine KI
Das wird derzeit, versucht.
Ja.
Aber das wird eben nie
passieren. Auch in der Haftung.
Wenn genau, das wird eben nicht passieren.
Ja.
Also das, was du sagst, ist wichtig. Zum Schluss muss ein Mensch dafür haften, dafür seinen Kopf hinhalten. Dafür werden Menschen bezahlt. Also das, die Verantwortung kann bloß nur ein Mensch übernehmen. Bleiben wir bei einer Steuerkanzlei. Die KI kann sicherlich sehr viel Steuererklärungen machen, aber unterschreiben tut es ein Steuerberater. Und wenn das falsch ist, kann der verklagt werden und nicht die KI.
Ja.
Also das ist sowieso klar. Das wollen viele ändern. Die wollen ja auch, ich habe jetzt mit einem Behördenleiter gesprochen aus Bayern, und der will seine ganze Behörde automatisieren und am liebsten sich auch. Und ich habe ihm einfach gesagt, das geht nicht, weil irgendeiner muss unterschreiben. Irgendeiner muss, und das wird immer ein Mensch sein. Also daran sieht man schon, es ist riskant, in den digitalisierten Berufen ganz unten zu stehen, weil da KI sehr viel automatisiert, aber oben drüber zu stehen, ist es eben nicht mehr riskant. Zum Schluss brauchst du einen Menschen, der seinen Kopf hinhält. Der wird nicht wegautomatisiert. Niemals.
Und von Mensch zu Mensch, das ist ja auch so ein Thema. Also ich sag mal, der extremste Fall ist die digitale Geliebte oder der digitale Geliebte. Also Avatare, mit denen man irgendwelche Beziehungen eingeht. Im anderen Fall künstliche Schauspieler, künstliche Musiker. Siehst du das kommen, dass das im großen Stil ein Thema wird? Aber ich habe immer so das Gefühl, der Mensch begegnet einem Mensch, ist einfach ein Riesenunterschied, und diese Feinheiten von der letzten Pore bis zum letzten Blinzeln bis zum Tonfall und allem, das wird eine Maschine nie ersetzen können. Die kann vielleicht Lücken füllen, wo niemand da ist, oder im Altenheim als Gesprächspartner sein oder vielleicht hier und da. Aber eine wirkliche menschliche Begegnung.
Also wir haben es ja noch nicht systematisiert. Wir plaudern uns ja gerade in das Thema rein. Und ja, natürlich wird da viel ersetzt werden. Wahrscheinlich schreibt sich die Hälfte der Leute schon auf irgendeinem sozialen Medium mit einer KI und weiß es gar nicht. Weil das ist ja alles digitale Welt. Und da schreibt man und bekommt eine Antwort. Und das kann KI relativ gut. Ich sag mal, noch nicht. Doch, es gibt eine Art Turing-Test. Und der Turing-Test sagt, wenn eine Maschine oder eine KI 30 Minuten so tut, als ob sie ein Mensch wäre, und du erkennst es nicht. Du denkst, du schreibst dich mit einem Menschen oder schreibst mit einer Maschine, dann hat die den Turing-Test bestanden. Das ist tatsächlich heute schon der Fall. ChatGPT 4.0 konnte den Turing-Test bestehen vor 2 Jahren. Das heißt, wir haben eine digitale Intelligenz, eine sprachliche Intelligenz, wo der Mensch das nicht mehr unterscheiden kann. Punkt um. Du wirst eine Vielzahl deiner ganzen Arbeiten, deiner Tätigkeiten mit der KI verbringen. Jetzt kommt das Aber. Das hat ja nichts mit dem wirklichen Leben zu tun. Vielleicht mit deinem Berufsleben. Ja, weil du als Steuerberater irgendwas schreibst oder als Ingenieur mit irgendwelche Fragen an die KI hast. Aber ich gehe ja nicht mit einer KI in eine Bar. Also im Privatleben ist das alles absurd. Ja. Und du hast gesagt, digitale Geliebte und so weiter. Ich habe gehört, in Japan kann man auch sowas heiraten. Weil die Japaner, die ich ja sehr, sehr schätze, das sind halt Shintoisten. Und der Shintoismus ist eine Religion, die mir sehr, sehr gut gefällt. Das heißt, sie unterstellen tatsächlich Robotern, also auch Maschinen, eine Seele, ein Bewusstsein. Darüber können wir später reden. Ich schätze diesen Shintoismus sehr. Ich glaube, da ist eine große Wahrheit dran. Wir in Europa sehen die Welt ja ganz anders. Alles ist ja komplett materialistisch und ein Roboter besteht aus Schrauben. Wird noch viel schlimmer. Wird sogar schon gesagt, der Mensch sei eine Maschine. Völlig absurd. Völlig absurd. Wir sind geistige Wesen mit Seele und Bewusstsein und wir begegnen einander. Und das kann uns die KI hier im Augenblick nicht abnehmen. Also wahrscheinlich werden viele alte Leute im Altersheim sich lieber mit einer KI unterhalten als gar nicht. Ja, es gibt ja so Plüsch-Teddys, und die man den älteren Leuten im Altersheim gibt. Und das ist eine ethische Frage, keine technische. Als Techniker sage ich kann die bedienen, dieses Bedürfnis. Ich kann einen Plüsch-Teddy ins Altersheim schaffen und diese, die da liegen im Bett oder die einsam sind, unterhalten sich mit dir. Das wird kommen. Aber es ist, ein Ethiker muss uns erklären, ob das gut ist. Oder ob es nicht besser ist, diese Leute werden allein. Das können wir nicht entscheiden, wir Techniker. Wir können sowas bauen. Und die Leute im Altersheim werden sich lieber mit einer Maschine unterhalten, wahrscheinlich als einsam zu sein. Aber die Wirklichkeit, das echte Leben, ist natürlich immer nur von Mensch zu Mensch.
Ich hatte dann, da fällt mir was ein, wo du vom Altersheim sprichst, in dem Plüsch-Teddy, was ich übrigens ultra traurig finde, aber auf der anderen Seite auch total nachvollziehbar, und ich denke, es wird genauso kommen, wie du sagst, besser man ist mit der Maschine, als man ist allein. Ja. Aber ich habe im Hotel angerufen, neues Hotel, Friedrichshafen, direkt am See, Designhotel, ganz tolle Menschen haben das gemacht, ganz viel Seele und so weiter. Ich rufe an, digitale Stimme fragt mich, was sie denn für mich tun könnte und so. Und ich war erstmal irritiert, und dann ging das aber wunderbar. weil die hatte Zeit. Die war nicht ungeduldig. Da habe ich mir erst einen Buchungslink schicken lassen. Dann habe ich noch gefragt, wie lange die Sauna auf ist. Und dann habe ich gesagt, ich muss noch mal kurz überlegen. Hat die gesagt, ja gut, überlegen Sie mal. Also das war so, das hatte einen Anflug von diesem Altersheim-Thema. Ja. Also besser dann diese ziemlich gute KI-Rezeptionistin als eine, die eigentlich keinen Bock hat, mit mir zu reden und
fragt. Ich teile das nicht, weil Altersheim hat also besser KI als einsam, aber ich möchte eine Rezeptionistin haben. Ich möchte einen Menschen haben. Ich gebe dir nämlich das Gegenbeispiel. Ja. Das ist hier, wir sitzen jetzt hier in Weinheim zusammen, gerne, bei der Firma Compro, und ich wohne hier um die Ecke, und wir hatten Stromausfall vor 4 Wochen. Das hatte die Konsequenz, dass nichts mehr ging. Meine Computer ging nicht mehr. Also Stromausfall ist selten, aber wir haben es halt doch gehabt. Also es ging gar nichts. Ich habe mein Handy genommen und habe bei der Zentrale angerufen und habe dann einfach irgendwie gesagt, ich habe ein technisches Problem, wann hört es denn wieder auf? Und das Erste, was da ich möchte jetzt nicht die Agentur nennen, wo ich angerufen habe, gesagt hat, nennen Sie bitte Ihre Vertragsnummer. Und er hat gesagt, die Vertragsnummer kenne ich nicht, die liegt auf dem Computer. Ja, aber dann ging, also ich rede mit einer Maschine. Ja. Nennen Sie Ihre Vertragsnummer. Ich sage, die geht nicht auf der Maschine. Nennen Sie Ihre Vertragsnummer. Das ging ungefähr 5 Minuten, bis ich etwas lauter wurde. Die Maschine einfach wieder, nennen Sie Ihre Vertragsnummer. Und dann sagt, okay, meine Vertragsnummer ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann sagt die Maschine, ich wiederhole, Ihre Vertragsnummer ist 1, 2, 3, 5, 7, 8. Ist das richtig? Sag ich, genau richtig, du dumme Maschine. Und dann hat sie mich weitergeleitet. Und dann konnte ich einen Menschen haben, dem ich gesagt habe, ich habe eine andere Nummer, aber ich habe ihm das erklärt. Der hat gelacht und sagt, ich helfe Ihnen sofort. In 10 Minuten haben wir das alles wieder geklärt hier in Weinheim.
Muss das erstmal die Maschine umgehen?
Ich musste die Maschine austricksen. Gott sei Dank habe ich sie austricksen können, weil die nächsten Maschinen werden erkennen, dass das keine Vertragsnummer ist. Ja. Aber es war nur nervend. Und warum kann mir da nicht, dann habe ich doch lieber jemanden im schlechten Deutsch da sitzen, als so eine dumme Maschine. Und das ist für mich massenhaft. Wenn ich mein Auto irgendwo hinbringen will in die Reparatur, habe ich eine Maschine dran. Also ich möchte es nicht, aber ich weiß, dass es kommt. Ich brauche es ja selbst.
Das ist ja auch dieses Thema, also Mangel an Fachkräften oder Hilfskräften auch, also Thema Gastronomie, wo es immer mehr Automation gibt oder Self-Service, weil die würden gerne tolle Service-Leute hinstellen, finden sie aber teilweise nicht. Und da habe ich so ein bisschen dran gedacht. Ja, beim Hotel, die haben sicherlich ein ähnliches Thema. Kriegst du nicht immer die allerbesten, charmantesten, bestgelauntesten, und da hast du halt jemanden, der ist immer gut drauf. Ja. Und ich möchte es nicht idealisieren.
Ja, du hast ja recht. Also ich war ein paar Wochen in Japan letztes Jahr. Und das ist ein Land, was sich einfach im Augenblick nicht mehr reproduziert. Also wir ja auch nicht. Nahezu kein Land reproduziert sich. Geburtenraten, alle, Deutschland 1,3, Japan drunter. Das heißt, irgendwann werden die Arbeitskräfte fehlen. Und da ist die Idee eben nicht, wir stellen mit durch KI Arbeitskräfte frei, sondern da ist einfach, wir haben sowieso nicht mehr genug Arbeitskräfte. Wo kann die KI helfen? Und das ist so. Also da ist die KI total vom Nutzen. Die kann im Servicebereich später arbeiten. Sie wird eben an der Rezeption arbeiten können. Dort, wo es sowieso keine Plätze mehr gibt. Also das ist eine ernsthafte Ziele der KI, diese Arbeitsplätze oder diese Tätigkeiten zu bespielen, weil überhaupt keine Menschen mehr da sind. Wir in Deutschland sehen es ja immer andersrum. Wir haben Angst vor der KI, die nimmt uns Arbeitsplätze weg. Damit habe ich auch angefangen. Die unteren 10% der digitalen Lohngruppen sind gefährdet. Egal, ob sie Journalist sind oder Jurist oder Steuerberater. Das wird so sein, und die müssen sich umorientieren. Und in anderen Ländern sieht man das vielleicht eher als Chance. Ja, Japan als Chance wegen Arbeitskräftemangel. USA ist sowieso immer alles eine Chance. In USA ist das sowieso alles der Schrank. Das sieht man ja schon.
Ist ja auch irgendwie süßes.
Also was auch irgendwie
erschreckend süß.
Irgendwie positiv ist, aber vielleicht ist die letzte MIT-Studie einen noch bekannt. 95% aller generativen KI-Projekte sind halt gefloppt. Also letztlich alle. 95% ist alle. In den USA. Das ist in Deutschland überhaupt nicht so, weil wir nicht so viel machen. Wir trauen uns nicht an jeden Unsinn ran. Deswegen können wir wieder sagen, wir sind viel besser. Bei uns floppt immer nur die Hälfte, auch viel, aber eben nicht 95%. Das schätze ich an Amerika, dass sie es ausprobieren. Und das bedauere ich an Deutschland, dass es einfach, dass wir es erst machen, wenn es so. Ich war 10 Jahre in der Schweiz, ist noch viel schlimmer. Das musst du schon die komplette Lösung in der Tasche haben. Und in Amerika brauchst du bloß eine Idee. Das schätze ich an Amerika, aber es kommt halt viel Unsinn raus. Ja? Und wir sehen jetzt in vielen Situationen, dass die Verantwortlichen, ich habe es gerade über Zuckerberg gelesen, die gehen mit der KI durch. Also die Pferde sind denen durchgegangen. Die glauben es jetzt halt wirklich. Letztlich ist viel Marketing dabei, wird vieles ausprobiert, viele Versprechungen. Ich sag mal, alles ist eine PowerPoint-KI. Und die Verantwortlichen glauben jetzt mittlerweile selbst, dass das so kommt, was auf den PowerPoints draufsteht. Und Zuckerberg hat jetzt irgendwie, macht für sich einen echten Avatar, der überall in sein Unternehmen drin ist, der die Leute, der kann sich auf jeden Bildschirm aufblenden. Und das habe ich jetzt vor einer Woche gelesen. Das ist absurd. Was soll das sein? Wofür soll das helfen? Was willst du damit? Ich brauche keinen Zuckerberg auf meinem Computer, der mich berät, wenn ich eine Excel-Tabelle ausfülle. Das sind Dinge, die würden hier nicht passieren.
Ich finde, das ist ein schöner Moment für eine Frage, die ich in der Vorbereitung für heute hatte. Weil so wie wir jetzt heute, ne, du hast wahnsinnig viele Themen, mit denen du dich beschäftigst. Das Thema ist auch unendlich. Die Szenarien, was passieren könnte, sind nahezu unendlich. Und ich hatte mir so vorgenommen, dir in unserem Gespräch mal die Frage zu stellen nach deiner Utopie. Also hast du eine Vorstellung, wie es laufen könnte, wenn es gut läuft? Also wo läuft das Ganze hin? Wie ist unsere Welt in 30 oder 50 Jahren?
Also ich habe ein Buch geschrieben, da stehen die zwei Utopien drinne, Best Case und Worst Case, auf jeweils 10 Seiten.
Meinst du das, was ich gelesen
habe? Nee, ich meine gerade das andere, wo die dritte Auflage gerade da ist.
Das ist die künstliche Intelligenz für Dummies, wobei... Wenn man hier reinguckt auf den 600 Seiten, sagt man, also wenn das für Dummies sein soll, dann bin ich ultra dumm.
Nein, aber das darf ich das erklären? Also der Wiley Verlag, der ja diese Reihe rausbringt, das also für Dummies bedeutet Lehrbuch für Art, also für Fachfremde. Also letztlich ist die Idee bei dieser Dummy-Reihe, ich schreibe ein Fachbuch für Leute, die nicht KI studiert haben, aber eigentlich trotzdem Akademiker sind. Also es ist gemacht für Juristen, es ist gemacht für Journalisten, es ist gemacht worden für Steuerberater, es ist gemacht worden für Ingenieure, aber nicht für den KI-Informatiker. Der liest dann die Fachbücher.
Okay.
Das heißt, wir reden über 90% der Bevölkerung, für die ist das geschrieben, die einfach KI verstehen wollen und die sagen, gibt's da auch mal eine Formel zu oder nur einfach immer nur Fließtext, wie in vielen anderen Büchern auch. Und das ist halt mit Formeln, die man eben aber auch weglassen kann.
Und das hast du mir vorhin gesagt, ist vor 3 Wochen in der neuen Auflage erschienen, also top aktuell.
Ja. Das ist, wenn ich das sagen darf, ich habe gehört, letztes Jahr das bestverkaufte KI-Lehrbuch Deutschlands. Wusste ich nicht, hat mir der Wiley Verlag zugemailt, habe ich gesagt, toll. Und jetzt machen wir die dritte Auflage dazu. Aber es liegt eben auch an dem Thema. Ja, also KI läuft halt gerade.
Deine Utopie.
So, und jetzt kommen wir zu, und deswegen jetzt kam die Frage. Und es gibt eben ein Best Case und ein Worst Case.
Ich will mal deinen für dich Best Case, wenn es so richtig gut läuft, nach allem, was du so weißt und was du dir auch
also wenn wünschst. Der Best Case ist der Best Case, das ist ja politisch. Die Technik macht ja nur ein Werkzeug. Also politisch müsste man es ja dann so machen, dass wir Menschen frei bekommen. Weil letztlich brauchen wir nicht mehr 100% Arbeitskraft des Menschen, sondern 50% Arbeitskraft des Menschen. So viel Effizienz schafft die KI einzusparen. Und da wäre ja der Best Case, okay, wir arbeiten alle nur 6 Stunden am Tag oder 4. Und machen mit der Freizeit mal was Sinnvolles von Mensch zu Mensch. Machen in der Freizeit, entfalten uns, spielen vielleicht Musik oder malen oder was auch immer. Das wird bloß nicht kommen. Deswegen nenne ich das wirklich Utopie, weil was war bisher immer so? Werkzeuge werden benutzt, um gegeneinander zu konkurrieren.
Ja.
Also als der Computer kommt, hatte man ja auch denken können, ich kriege mehr Zeit, weil der Computer rechnet jetzt für mich. Und so war es aber nicht. Ja, sondern wir können mit dem Computer jetzt einfach 10-mal so viel schaffen wie vorher und tun das auch. Und der Nachbar macht es auch und in dem Konkurrenzunternehmen macht man es auch. Das heißt, ohne Computer bist du aufgeschmissen. Und das ist genau das, was passiert. Deswegen ist es eben jetzt eher der Worst Case, der kommen wird und nicht der Best Case. Wir werden Werkzeuge in die Hand bekommen, die uns 10-mal so effizient machen werden als jetzt in den digitalen Berufen. Und jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Ist das Marktvolumen groß genug, dann werden wir einfach alle 10-mal so effizient arbeiten. Das heißt, mit dem gleichen 8-Stunden-Tag 10-mal so viel produzieren können, Informationen und Wissen. Oder ist der Markt nicht groß genug, dann gibt's Verlierer und dann gibt's Arbeitslose. Das kann
90% Verlierer dann.
Ja klar. Aber die Frage ist, was bedeutet das? Gehen die jetzt ins Bürgergeld oder werden in anderen Berufen umgeschult? Das kann ich nicht einschätzen. Was ich aber sagen kann, ist, die KI macht uns 10-mal effizienter als jetzt. Also wir merken es bei der Softwareentwicklung. Ja, also selber, wenn ich bin jetzt mit einem Doktoranden hier gerade unterwegs, also wir sind so schnell in der Entwicklung von Software, das gab es einfach noch nicht. Wir programmieren damit Quantencomputer. Also das geht so schnell, das wäre vor 5 Jahren undenkbar gewesen. Aber das machen halt nicht nur wir.
Empfindest du diese Schnelligkeit als positiv für dich in deinem wissenschaftlichen Alltag?
Naja, ich bin halt viel schneller als vorher. Und ich bin also schneller mit Papern auf dem Markt, ich bin schneller mit Forschungsergebnissen, aber die anderen eben auch. Hm. Und damit ist es wieder das Gleiche wie vorher. Also es ist nur so, wenn du KI jetzt nicht benutzt, dann fällt es halt raus. Und das ist jetzt die Botschaft an alle, wenn jetzt Eltern kommen und sagen, was studieren denn meine Kinder? Da haben wir ja vorhin angefangen, bitte was Analoges. Dann hast du keine Angst vor der KI, geh in einen analogen Beruf, werde Lehrer, ist ein hochanaloger Beruf. Gehst du aber in die digitalen Berufe, also wo du nur noch die Zeit am Computer verbringst, rein digital, verlierst du ja, aber nicht gegen die KI, sondern du verlierst gegen die Leute, die KI-Know-how haben. Und das kriegst du wieder gelöst. Ich selber bin in Ulm, ich unterrichte Maschinenbau zur KI. Und das ist das, was kommt. Also der normale Maschinenbau, das kannst du vergessen, dass der in 5 Jahren einen Arbeitsplatz findet. Das braucht einfach keiner. Weil das ist gerade das Thema, dass die Absolventen sehr schwer in die Industrie kommen, weil da sind ja schon erfahrene Leute und dann ist die KI, die die unteren Lohngruppen abdecken, nun komm da mal rein. Das ist ein riesengroßes Problem für junge Leute. Und vor 5 Jahren undenkbar.
Ich habe mal mit einem
Human. Aber ich darf noch die Lösung sagen.
Natürlich.
Darf ich die Lösung noch sagen?
Ja, so, und wir jetzt brauchen die Lösung.
Genau. Und jetzt sagt man einfach bitte, dann studiert doch bitte Maschinenbau und dann machst du noch KI dazu. Und dann bist du wieder drin. Und zwar ist das in jedem Beruf so. Ob du jetzt Journalist bist, dann musst du KI-Know-how haben, weil du ja dann besser schreiben kannst. Du kannst ja dann 10-mal effizienter schreiben als vorher. Als Maschinenbauer kannst du gute Konstruktionen machen. Als Ingenieur kannst du elektrotechnische Schaltungen durchrechnen mit KI. Das machen wir halt alles schon.
Aber wie differenziert muss denn KI-Know-how sein? Weil ich meine, jetzt ist es noch so ein bisschen eine Frage, welches Tool nutze ich, wie kombiniere ich das? Mache ich das mit einem Agent oder mit Deep Search oder mit dem Anbieter und dem, aber ich sag mal, in meiner Vorstellung in ein paar Monaten gibt es einfach ein paar Anbieter, die decken alles ab. Was heißt dann KI-Know-how?
Gibt es Anbieter, die decken alles ab? Guck dir mal, wie viele Automarken du hast. Warum gibt es nicht eine Automarke? Warum fahren wir alle nicht in Chinesen oder ein deutsches Auto? Warum? Weil es einfach für jedes gute Produkt eine Marktlücke gibt. Das eine ist günstig, das andere ist das Beste. Und so ist es bei der KI auch. Also viele Leute fragen mich, welche Gen-AI-Tool nimmst du denn? Da sage ich, das kommt doch drauf an. Ich gebe es konkret. Mache ich mathematische Probleme, nehme ich die chinesische DeepSeek. Wunderbares Werkzeug. Verrechnet sich viel weniger als ChatGPT. Du kannst aber, machst du was zum Beispiel, wo du irgendwie was suchst, ja, wo du Anfragen, komplexe Anfragen hast für deine Urlaubsplanung, nimmst du da am liebsten Gemini, weil das ist
direkt Google. Verbunden mit Google.
Na natürlich, das ist ja sowieso verbunden mit Google. Das macht dir die Reiseplanung perfekt. Da geht es nicht. DeepSeek ist überhaupt nicht so gut in Online-Suchen. Und so mache ich jetzt gerade einige Sachen, wo ich mich sprachlich verbessern will, weil zum Beispiel jetzt was für Springer publiziere, dann schicke ich das natürlich bei ChatGPT rein, weil der sagt, dein Englisch ist aber nicht Springer-Englisch. Die und die Wörter musst du verändern, weil die das wieder gut können. Also du brauchst alle Tools. Und deswegen, welches Tool willst du oder was du machst? Willst du viel rechnen? Ich nehme den Chinesen. Willst du gute Reiseplanung machen? Nehme ich Gemini. Und so wird es gibt ja jetzt 100 solche Bots.
Ja.
Und daraus kannst du dir, was man ja heute macht, aus diesen Bots baut man sich einen Agent.
Ja, also, schon, ja.
Und brauchst du den Agent? Was ist der Agent? Das ist etwas, den tust du eine spezielle Aufgabe zuweisen, ja. Du nimmst jetzt einfach ChatGPT und sagst, ich möchte mein eigenes ChatGPT bauen, also als Agenten. Und dann sagt er, mache ich, gib mir deine Texte, auf denen ich jetzt speziell lernen soll. Und dann legst du denen zum Beispiel 100 juristische Bücher hin und sagst, das ist jetzt dein Sprach-Know-how. Lern die ein und darauf will ich mit dir arbeiten. Das ist jetzt so eine Art, dass dieses Multipurpose-Tool übersetzt in eine juristische Tätigkeit. Ich mache das zum Beispiel gerade aus Spaß mit medizinischen Handbüchern. Ich schreibe mir gerade meinen eigenen Agent, weil ich medizinische Handbücher einlerne, um dann medizinische Fragen zu stellen, weil mich das einfach interessiert. Und die sind dann viel besser, die Antworten, als wenn du einfach Gemini nimmst, die aus dem Internet zusammensuchen.
Ja.
Dann nehme ich doch lieber alle medizinischen Handbücher. Das ist dann einfach richtiger, tendenziell richtiger. Und deswegen kann man jetzt nicht sagen, wer nimmt was.
Kennst du bei ChatGPT Konsensus? Das ist so ein GPT. Da ist auch die ganze medizinischen Paper und so weiter hinterlegt.
Ja, stimmt. Das macht meine Tochter.
Ja, genau. Die nimmt das. Für gewisse Sachen ist das auch ganz gut, ja.
Naja, aber das ist nicht beruflich. Es interessiert mich jetzt einfach. Und deswegen es funktioniert. Und deswegen gibt es zu später nicht ein Tool, was alles kann. Das wird nie passieren. Es gibt auch nicht eine Automarke. Es gibt auch nicht eine Computermarke. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt Maschinenbauer ausbilde, muss ich denen mitgeben, wie ich es machen würde, wenn ich Maschinenbaufragen zu beantworte. Da sind die meisten Tools übrigens schlecht. Wenn man jetzt guckt, welches Tool kann sehr gut konstruieren, ein Auto, eine Heckklappe, ein Motorblock, das ist schlecht. Da sind wir noch nicht. Braucht man ja. Oftmals ist Warten gut und in dem Fall empfehle ich vielen, wartet doch einfach noch ein bisschen. Auch das wird demnächst gelöst werden. Also 2- oder 3D-Zeichnungen durch eine KI zu verstehen und die Konstruktionspläne zu, das ist gerade nicht befriedigend. Kommt aber auch.
Wird nicht so lange dauern.
Die KI wird überall rein diffundieren in alles und wird dann eben ich nehme noch Claude, ja, weil ich das auch liebe und mit diesen 4 Tools komme ich zurecht. Und dann gibt's jetzt 100 andere, wo mir Leute irgendwas sagen aus der Filmbranche. Dann sage ich, ja, keine Ahnung, ist euers. Und so wird es sein. Und wir müssen unsere Studenten befähigen, mit den Tools ihres Arbeitsumfeldes virtuos umzugehen. Und da finden die alle Arbeit. Klar, die sind ja 10-mal effizienter als vorher. Warum sollst du denn den nicht nehmen? Aber ein ganz normaler Absolvent, der ist einfach Journalismus studiert, du brauchst den nicht.
Ja, dieses Gespräch, was ich hatte mit jemand von der Unternehmensberatung aus dem Personalmanagementbereich, der sagte, die haben ein Riesenproblem, weil sie brauchen eigentlich die Anfänger nicht mehr.
Also das meine ich.
Die Absolventen.
Genau.
Aber sie brauchen die, die fit sind und auch mit dem Unternehmen fit sind.
Ja.
Aber ohne die Absolventen, die irgendwie mal fit werden, kriegst du die ja nicht. Also das heißt, die haben dann eigene Programme, wo die sich sozusagen so wie eine kleine eigene School, wo sie sich Leute ranziehen, die sie in dem Moment eigentlich nicht brauchen, aber versuchen, die so schnell wie möglich fit zu machen, damit sie einfach auf dieses Know-how kommen, mit dem sie dann, wie du sagst, auch mit KI arbeiten können.
Es ist ja, glaube ich, noch schwieriger, weil ich arbeite gerade, unterstütze bis in die Personalabteilung von hier in der Weinheimer Firma Freudenberg, also relativ groß, 50.000 Mitarbeiter. Und es geht darum, wenn man jetzt diese Anfänger nicht nehmen würde, dann sozialisiert man sie ja auch nicht auf diese Firma. Es ist aber oft früher so gewesen, dass man gern junge Leute hatte, macht nicht noch den Master oder so, kommt zu uns, wir bringen euch das Firmen-Know-how schon bei. So nach dem Motto, wir sozialisieren euch so, wie wir glauben, dass ihr gut seid für das Unternehmen. Und wenn man das jetzt nicht mehr macht, weil man sagt, ich nehme keine Anfänger mehr, ich nehme Leute erst mit 5 Jahren Berufserfahrung, ist das weg. Und das merke ich gerade, wenn ich mit Leuten rede, das merken die jetzt auch, dass das Problem wird.
Ja.
Also wird man wahrscheinlich, ich vermute, in einem Jahr wieder anfangen, auch wieder Anfänger zu nehmen, die keine Berufserfahrung haben. Aber im Augenblick ist es halt schlecht.
Und dann die auch so zu prägen, dass sie sich auch mit dem Unternehmen verbunden fühlen und nicht sagen, danke, dass ihr mich jetzt fit gemacht habt, liebe Freudenbergs, wir gehen jetzt zu, I don't know, IBM oder wo auch immer.
Ja, gibt's ja so, ich glaube, die Firmentreue nimmt ja eh ab. Ich bin auch so oldschool. Ich war 12 Jahre bei ABB, 10 Jahre bei Bühler und bin jetzt 10 Jahre in Ulm. Also das ist jetzt, wahrscheinlich bleibe ich da auch noch bis zu meiner Pensionierung. Das ist heute nicht mehr so. Ich denke mal, so Leute gehen nach 3 bis 5 Jahren, warum nicht? Aber es wäre ärgerlich, wenn sie nach einem Jahr gehen. Also das müssen wir schon verhindern. Das macht aber die Personalabteilung und ich sehe gerade, dass da reingegrätscht wird, also bitte auch wieder unerfahrene Leute nehmen, dass wir sie in unserem Sinne prägen können.
Ja.
Dass sie stolz ihr T-Shirt anziehen. Ja, ich bin der oder der. Und das ist aber ein soziales Thema und die KI selber sorgt natürlich dafür, dass viele Anfänger einfach technisch nicht gebraucht werden. Deswegen nochmal, bist du aber Anfänger mit KI-Know-how, wirst du auch wieder gebraucht. Das ist die Lösung.
Ja.
Und das kann man auch allen empfehlen. Mach was Analoges oder mach KI.
Also die Lösung ist ganz einfach.
Genau. Für junge Leute schon. Für ältere nicht. Ja, bist du 40 und da ist es ja was anderes. Aber ein 20-Jähriger, KI kann einfach jeder lernen. Darf ich das mal sagen?
Ja.
KI ist überhaupt nicht so, ist ja keine Magie. Also wenn man ein kleines bisschen Verständnis hat von Mathe, versteht man sie im Detail, wie sie funktioniert. Und wenn man kein Verständnis hat von Mathe, aber irgendwie gut strukturiert ist im Kopf, kann man das jeder benutzen. Du benutzt sicherlich KI. Und egal, ob du jetzt Mathe studiert hast oder nicht, du kannst es
doch
benutzen.
Viel, ja.
Naja, also bist du der Typ mit KI-Know-how? Jetzt auch schon.
Ja.
Deswegen, es kann jeder, musst du zugeben.
Ja, und wir merken genau auch bei uns genau das, was wir auch vorhin besprochen haben oder was wir eigentlich noch nicht so genau besprochen haben, dieses die Dummen werden dümmer und die Schlauen werden schlauer.
Das
also
ist so gemein, ja.
In dem Moment, wo du einfach, sag ich mal, dir jetzt einfach dein Buch schreiben lässt von KI oder auch der Steuerberater, der nur noch seine Unterschrift drunter setzt, weil er halt eine Unterschrift drunter setzen muss, aber nicht mehr prüft, was die KI gemacht hat, der hat halt auch irgendwann ein Problem. Also wenn man nicht mehr das versteht, aber dafür einsteht, was die KI tut, das wird problematisch.
Ja.
Oder ist problematisch.
Ich überlege gerade, ob das so ist, wenn du jetzt ein dickes, fettes Auto fährst, du verstehst dein Auto nicht. Du verstehst dein Auto nicht. Du stehst trotzdem dafür ein, was du mit dem Auto machst. Also du fährst jetzt durch den Straßenverkehr und baust einen Unfall, weil irgendwo, aber du hast das Auto nicht verstanden. Das heißt, eigentlich reicht dir gute Bedienung. Ich überlege bloß gerade, ob du dein Auto verstanden haben musst, um guter Autofahrer zu sein. Also der Formel-1-Weltmeister hat der Ahnung von der Physik seines Autos. Ich weiß es nicht.
Beim Auto gebe ich dir recht. Wenn der Steuerberater den Abschluss oder der Wirtschaftsprüfer den Abschluss unterschreibt.
Ja, das ist komisch.
Die KI hat einen Fehler gemacht.
Ja, du hast recht.
Dann haftet er halt.
Ja, ja.
In dem Moment, wo er das tausendfach durchwinkt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Dann ist er zwar super effizient, aber die Wahrscheinlichkeit steigt exorbitant, dass irgendwo ein dickes Ding begraben ist und er dann dafür haftet.
Ja, das wird passieren. Ja. Weil wenn er 10-mal so effizient ist, heißt ja, er kann 10-mal so viele Mandanten betreuen.
Und du musst es ja auch noch verstehen, weil irgendwann hast du so viele Aufgaben ersetzt durch KI, dass du das einfach als einer alleine gar nicht mehr verantworten kannst.
Also, ja, bitte.
Nein, du musst auf jeden Fall ausreden.
Es gibt, aus meiner Sicht ist der Hype bald zu Ende.
Das, was der Hype sagst. Ist bald zu Ende?
Mhm. Ja, immer. Also ich meine, wir sind in der dritten Welle. Ja, es gab eine erste, Welle. Eine zweite. Die zweite habe ich erlebt, auch das. Und nach jedem Berg kommt halt ein Tal.
Und der Kater nach dem Rausch.
Der Kater nach dem Rausch. Und der ist zu sehen. Also vielleicht für viele noch nicht. Aber es ist... Wenn man jetzt guckt, also die Gartner Group, ja, ich finde die toll, die machen so Gartner Hype Cycle immer. Also die kommen so alle 1-2 Jahre raus. Und wenn du jetzt auf 2025 guckst, da war das letzte Gartner Hype Cycle zum Thema AI, da siehst du schon, was alles abrauscht gerade voll. Also Gen AI, generative KI ist voll im Absturz. Warum? Nicht, dass sie schlecht ist, sondern der Hype ist weg. Der Hype, die überzogenen Erwartungen sind weg. Ja, früher hat man damit gedacht, das Ding nehmen wir und damit fliegen wir auf Mars oder irgendwas. Nein, tun wir nicht. Und wir können auch keine Firma damit steuern und wir können auch keine Kanzlei damit steuern. Dieser Hype ist raus. Die Leute merken, deswegen MIT, 95% aller Gen-AI-Projekte floppen, da ist ja kein Hype mehr drin. Die Zahlen kann ja jeder lesen. Das heißt ja nicht, dass die Chatbots schlecht sind, sondern die überzogenen Erwartungen zur Nutzung dieser KI ist durch.
Wir befinden uns im KI-Alltag bereits.
Wir sind im Alltag, bis wir ins Tal kommen, wo jeder irgendwann sagen wird, oh, hör auf mit dieser blöden KI. Geht doch sowieso alles nicht.
Bringt mich zu einem Thema. Ich würde gerne zwei Themen mit dir noch besprechen. Ja. Das eine wären das Thema KI und Umgang mit Kindern. Kommen wir gleich nochmal zu, haben wir schon angerissen.
Ja.
Aber das andere Thema, was ich einfach total spannend würde, was ich total spannend finde, ist, was du in deinem Buch Künstliche Intelligenz, Illusion und Wirklichkeit besprochen hast. Was ich da einfach so cool fand, diesen nüchternen Blick auf die großen Bilder der großen Konzerne von tanzenden Robotern, die irgendwelche Flickflacks machen und Autos, die autonom durch Städte fahren, und der ganzen Geschichte hast du da ganz gut den Stecker gezogen.
Ja.
Da würde ich dich fragen, hat sich also, da irgendwas geändert in deiner Meinung?
Darf ich diese Frage nehmen, um etwas Grundsätzliches zu sagen? Und zwar, darüber haben wir noch nicht diskutiert. Also wir haben jetzt gesprochen, was kann KI machen, wo ist der Mensch bedroht. Aber wenn man da jetzt mal eine Taxonomie einführt, die Taxonomie der Intelligenz. Und wenn man das einfach mal zutiefst verstanden hat, auch ohne Mathe, dann weiß man, wo der Mensch steht und wo die KI steht. Und dann sieht man, was passiert.
Die 5 Stufen?
Und, ja, genau. Also es sind, wenn man es detailliert, noch ein bisschen mehr. Aber ich will nur einfach sagen, der Mensch steht auf der höchsten Stufe. Und da komme ich gleich hin. Aber die KI eben nicht. Und wenn man Intelligenz jetzt also wirklich mal grundsätzlich anschaut, dann ist die unterste Stufe der Intelligenz, also wir nennen sie einfach adäquate Intelligenz, also korrekt schlussfolgern.
Mhm.
Ja, also das ist, oder in der Fachsprache wäre das Deduktion. Systeme müssen deduzieren können. Ja, die haben irgendeine Ausgangsüberlegung, ein Axiomsystem, die wahr ist, und dann wird logisch abgeleitet, dann ist auch das wahr, dann ist auch das wahr, dann ist auch das wahr. Das ist logisch korrektes Schlussfolgern. Das macht zum Beispiel eine Fliege. Ja, die Fliege würde jetzt, wenn sie auf einen Frosch sieht, der die Zunge raushält, logisch korrekt schlussfolgern, da nicht drauf fliegen, obwohl die Zunge rot ist, wie vielleicht auch eine Blume. Das ist sehr schlau geschlussfolgert und so. Das hat die nicht gelernt, sondern dass die Fliege hat das einfach irgendwo in ihrem Körper, dass sie nicht auf die Zunge eines Frosches fliegt. Der Mensch ist auch gut deduktiv. Du fasst einfach nicht eine rote Herdplatte, und wenn, dann nur einmal, komme ich gleich drauf. Also wir haben die unterste Form Deduktion. Das kann die KI, das kann der Mensch, das kann der Frosch, das kann die Fliege, das kann die Katze. Aber, jetzt kommt das große Aber, stell dir vor, hier drinnen fliegt eine Fliege rum. Du weißt schon, wie das für die Fliege endet. Die ist hier reingekommen durch einen blöden Zufall und sie findet nie wieder raus. Weil die Fliege wird, wenn jetzt hier es abends dunkel wird, also der Raum dunkel wird, draußen ist heller, fliegt sie gegen die Scheibe. Und jetzt frage ich dich einfach, Daniel, wie oft fliegt eine Fliege gegen die Scheibe?
Unendlich mal.
Genau, bis sie tot ist. Und jetzt nehmen wir doch mal ein anderes Wesen, zum Beispiel eine Katze. Also wie oft springt eine Katze, also meine Katze, als ich sie gerade hatte vor 20 Jahren, sprang tatsächlich gegen die Scheibe, als sie wirklich eine Babykatze war. Wie oft?
Einmal.
Ja, irgendwas ist anders. Und jetzt habe ich Enkelkinder und habe das auch bei einem meinem Enkelsöhnen beobachtet. Also
springt Krabbel auch gegen die Scheibe?
Ja, krabbelt gegen die Scheibe, stößt an, weil draußen war ein Schmetterling, gegen die Scheibe. Und wie oft stößt er mit seinem Kopf gegen die Scheibe? Was glaubst du?
Ich hoffe einmal nur.
Einmal. Natürlich, ich habe schlaue Enkelkinder. Das heißt, ich habe schlaue Enkelkinder, bitte, ja. So, und was ist der Unterschied zwischen meinen Enkelkindern und der Katze und der Fliege? Das ist eine neue Form der Intelligenz, wir nennen sie Induktion. Lernen aus Umgebungsparametern, aus Umgebungsdaten. Also, die Fliege kann nicht lernen. Die Fliege ist deduktiv schlau, die hat gewisse Dinge, kann sie korrekt schlussfolgern, das darf sie nicht. Aber sobald sie die Umgebung gravierend ändert, kann sie es eben, müsste sie was Neues lernen, neue Regeln lernen. Und was wäre da die Regel? Ich kann nicht überall hinfliegen, wo ich hingucken kann. Die Katze weiß das. Die Katze kann rausschreien, aber kann da nicht hin. Sie lernt sofort, dass das da an der Stelle nicht geht. Und der Mensch kann das auch. Und das ist eine ganz neue Form der Intelligenz, die wir lernende Intelligenz nennen, die induktive Intelligenz. Bei der KI heißt es maschinelles Lernen, also die kann das auch. Die KI hat also die Stufe 1 schon längst genommen, die hat die Stufe 2 schon längst genommen und jetzt ist ja die nächste Stufe. Jetzt bringe ich dir ein Beispiel, damit man das versteht. Jetzt stell dir doch so ein dreijähriges Kind im Garten vor, im Herbst, und das dreijährige Kind sieht, wie die Äpfel runterfallen. Und dann lernt das Kind einfach implizit, oh, Äpfel fallen vom Baum. Und dann kommt ein großer Windstoß und dann fällt auch der letzte Apfel vom Baum. Und dann lernt das Kind, oh, im Herbst fallen alle Äpfel vom Baum. Reines induktives Lernen, zweite Intelligenzstufe. Und jetzt kommt das Kind, das kann noch viel mehr. Das Kind kann, wenn es beobachtet hat, alle Äpfel fallen vom Baum, hat es diese Regel gelernt und kann jetzt deduktiv schlussfolgern. Wenn alle Äpfel vom Baum fallen, und jetzt weiß es, von der Oma gibt's einen Korb, da sind auch Birnen drin und andere Obstsorten. Kann es bloß, dann fallen auch alle Birnen vom Baum, obwohl es das nie beobachtet hat. Und das ist eine Verschmelzung von Induktion und Deduktion und das nennen wir Kognition. Und das macht der Mensch mit links. Ich kann also etwas beobachten, lerne daraus und schlussfolge daraus neue Dinge, die ich natürlich wieder beobachten muss. Das heißt, das Kind muss jetzt eigentlich einen Birnenbaum suchen und gucken, ob diese deduktive Schlussfolgerung stimmt. Und dann ist der Kreislauf geschlossen. Induktion, Deduktion, Beobachtung, das macht der Mensch. Induktion, Deduktion. So werden wir schlauer und schlauer und schlauer. Jetzt ist die Frage, das ist die Intelligenzstufe 3, kognitive Systeme. Kann das die KI? Und die Antwort ist jein. Wir stehen genau an der Schwelle. ChatGPT versucht es, dann steht immer, ich denke, vielleicht schon mal bemerkt, denken ja, also Reasoning steht da, ich denke, ich denke, ich denke, dann gibt es eine Antwort, dann ich denke, ich denke, ich denke. Und dort ist das Wissen von ChatGPT ist gelernt worden, das heißt induktive Stufe, wird verschmolzen mit Denken, deduktive Stufe, klappt bloß noch nicht gut. Das heißt, die KI steht in dieser Taxonomie zwischen 2 und 3, Kognition. Deduktion ja, Induktion ja und Kognition fast. Bloß da hört es beim Menschen ja gar nicht auf. Ist ja endlos. Geht ja viel weiter. Ja, als nächstes haben wir Systeme mit die wahrnehmen können. Wahrnehmung bedeutet, also ist eine ganze, das heißt, wir sind in der Möglichkeit, ich gebe dir ein Beispiel, wenn du mich anschaust, dann nimmst du mich im Außen wahr. Das wird dir jetzt ganz komisch vorkommen, was ich sage, aber du siehst mich ja nicht in deinem Gehirn. Du siehst mich außerhalb deines Gehirns. Und wenn du jetzt denkst, ein Fotoapparat, der mich, da steht ein Fotoapparat, der mich jetzt gerade filmt, dass der aus der Linse raus, das kannst du vergessen. Das Bild von mir ist hinten auf dem fotochemischen Objekt. Also, wenn ein Fotoapparat mich fotografiert, ist mein Abbild auf dem Film chemisch oder auf dem CCD-Chip. Und wenn du mich anschaust, dann fallen Lichtstrahlen von mir in dein Auge. Die sind hier hinten in deinem visuellen Kortex abgebildet. Aber darum geht's nicht. Wo siehst du mich? Du siehst mich nicht in deinem visuellen Kortex, sondern du siehst mich vor deinem Kopf. Wahnsinn. Keine KI. Das sind Wahrnehmungssysteme. Dann gibt es Selbstwarnungssysteme. Das wären die Stufe 5. Ja, und dann geht es immer weiter. Dann gibt es Systeme, die ihre Wahrnehmung qualifizieren können. In dem Sinne, du gehst zu einer Party und sagst, mir gefällt's nicht. Du hast eine Wahrnehmung und dann kannst du diese Wahrnehmung einschätzen. Ist sie für mich schön, gut oder nicht? Und wenn sie gut ist, bleibst du, und wenn sie schlecht ist, eben nicht. Das nennt man, wenn man es weiter ausarbeitet, Gefühle. Ja, aber da geht ja noch weiter. Der Mensch hat ja nicht nur Gefühle. Also er hat nicht nur Wahrnehmungen und Gefühle, sondern was er auch noch hat, er kann das sogar noch aktiv steuern. Ich kann aus einem schlechten Gefühl ein gutes machen und umgedreht. Das nennt sich Willen. Und das kann die KI alles überhaupt nicht. Also der Mensch steht letztlich, wenn man das sich genau anguckt, letztendlich auf der Stufe 8 ganz oben in dieser Taxonomie und die Maschine zwischen 2 und 3. Also was soll's? Also wenn jetzt jemand Angst hat, dass mir die Maschine das Wasser abgräbt, ja bei Mathe halt schon. Also wenn wir über den IQ, damit haben wir begonnen, die KI hat heute einen IQ von 100 oder 110, das ist ja ein mathematischer IQ. Ja klar, der ist höher als bei den Durchschnittsmenschen. Und das ist, wenn du jetzt hier lang fährst, weißt du, da steht da draußen ein Bagger und der Bagger ist einfach stärker als du. Aber das ist doch egal, benutzt ihn doch. Oder wenn du jetzt mit deinen Kindern arbeitest und dann nimm die einen Taschenrechner, wenn die eine Wurzel ziehen, ja, da kann er halt besser. Kein Kind kann heute schriftlich Wurzel ziehen oder zwei große Zahlen multiplizieren. Naja, nimmst du doch das technische System. Und so ist es mit der KI jetzt auch. Die KI hat einen mathematischen IQ von über 100, den nutzt du doch bitte. Das hat bloß nichts mit uns zu tun. Das ist einfach ein neues Werkzeug. Wie der Bagger, wie der Taschenrechner, kommt jetzt eine KI, die so eine große mathematische Intelligenz hat und auch Sprachintelligenz, dass du sie benutzt, aber da gibt's kein Subjekt. Weißt du, KI ist immer nur Objekt. Du tust es. Aber es gibt, niemals kann passieren, dass die KI früh aufwacht und sagt, ich will irgendwas, die Menschheit beseitigen oder so ein Blödsinn. Das hört man überall von der Singularität. Das ist alles Märchen. Das sind Märchen. Das sind große Matrizensysteme, mit denen du wunderbar auf Daten arbeiten kannst und die wollen an nichts. Die haben keinen Willen, die haben keine Gefühle, die haben keine Wahrnehmung.
Das
und das
kriegen ja
sie auch nicht.
Das Problem sein, wenn jetzt eine KI einem Diktator gehört und der will eben die Menschen.
Ja, aber ausrichten. Das ist ja so. Das ist genauso, wenn du eine Atomrakete besitzt. Dann ist ja nicht die Atomrakete schlecht, sondern der Mensch, der sie einsetzt, stimmt, der sie hat. Also das, und das wird heute versucht man der KI ein Eigenschaften zuzuschreiben, das ist absurd.
Aber macht die KI die gefährlichen Menschen gefährlicher?
Ja, eindeutig. Die gefährlichen Menschen sind gefährlicher. Also die macht halt alles anders. Die Armen werden ärmer, die verlieren Jobs, die Reichen werden reicher, denen gehört ja die KI. Die sind jetzt 10-mal effizienter, die Mitarbeiter, die man hat. Die Klügen werden übrigens klüger. Weil ich, wenn ich KI kann, bin ich 10-mal besser als vorher. Aber die Dummen können das ja gar nicht bedienen. Es geht überall auseinander. Und die Bösewichte dieser Welt haben neue Möglichkeiten. Die brauchen jetzt keine Atomrakete, um ein Land zu schrotten. Sondern sie schrotten das jetzt einfach über KI. Kam jetzt gerade raus, ne? Cloud hat eine KI entwickelt, die hackt alles. Sie warnen selber davor. Genau. Das heißt, das in den falschen Händen, da kann ein Cyberangriff legt ein ganzes Land lahm. Das ist jetzt neu. Aber das macht die KI doch nicht böse.
Das ist eine konkrete Gefahr.
Absolut. Ja. Ich finde, dass wir tanzen auf dem Vulkan, aber nicht, weil die KI schlecht ist, sondern wie damals mit den Atomraketen. Das muss geregelt werden. Ja. Da kann nicht jeder eine Atomwaffen bauen, sondern hier ist eine Technik geschaffen worden, die wirkliches Bewusstsein braucht oder wenn die das nicht haben, dann eben UNO-Regularien. Wer darf sowas haben, wer darf sowas nicht haben? Wir merken gerade die Diskussion im Iran. Und das wird mit KI auch geregelt werden müssen.
Nur, dass das natürlich schwieriger ist, weil die Atomwaffen auf einer knappen Ressource beruhen und nicht jeder das machen kann und KI kann jeder.
Ja, man könnte das vielleicht an der Anzahl der Flops festmachen, also Rechenoperationen pro Sekunde, was man darf und was man nicht darf. Das weiß ich nicht. Ich bin einfach kein Politiker, aber ich sehe ja schon an der Verordnung der Europäischen Union, dass man sowas an Rechenleistung festmacht. Ja, es gibt also KI-Systeme, die sagen wir, systemisches Verhalten an den Tag legen und das kann man an der Anzahl 10 auf 25 Flops, glaube ich, ist da geschätzt. Ich kenne die Zahl gerade nicht. Dann ist das eine besonders kritische KI, wenn man sowas baut. Aber das weiß ich nicht, ich bin auch kein Jurist. Aber letztlich müssen sich alle Leute mal mit ihren Spezialisten zusammensetzen und überlegen, was man darf und was man nicht darf mit der heutigen KI. Und jetzt sage ich dir was dich erschrecken wird. Sag's. Biologische KI. Keiner hat drauf geachtet. Nicht mal die Verordner in Europa. Die haben die technische KI reguliert, aber nicht die biologische. Und da wird einem schlecht. Du guckst einfach mal nach Final Spark oder Cortical Labs. Ich meine, da, was machen die? Die nehmen Stammzellen, erzeugen daraus menschliche Nervenzellen, stecken Drähte rein und dann spielen die gegeneinander Ping-Pong mit elektrischen Schlägen und Zuckerlösungen. Und das wird alles gemacht. Und das ist eine andere Nummer.
Weil da der lebende Organismus.
Und dieser lebende Organismus, der hat eventuell Gefühle. Keine Ahnung, was eine Nervenzelle fühlt, wenn ich sie elektrischen Schlag drauf gebe. Ich weiß es nicht. Die kannst du mir ja auch nicht sagen. Ja, also es ist einfach ein lebendes System, was ich trainiere mit Zuckerbrot und Peitsche, was ja einfach das macht, was ich sage. Und diese Systeme könnten ja Schmerz empfinden, oder ich weiß es nicht.
Rebellieren.
Ja, rebellieren, wenn ich denen die Aktoren gebe, sonst können sie nichts, sind ja in der Petrischale. Aber schließe sie ans Internet an und gebe denen einen Aktor mit, zum Beispiel die Bedienung einer Atombombe. Weiß gerade, weiß ich nicht, was sie dann macht. Das ist nicht mehr transparent. Das ist das Gegenteil dessen, was wir wollen. Wir wollen nur transparente KI schaffen, das heißt KI, die durchschaubar ist. Und der Weg ist durch.
Aber wir können halt nicht die ganze Welt regulieren, somit wird's einfach an der Stelle total schwierig, weil es einfach Länder geben wird, wie auch jetzt schon in anderen Bereichen, die sich einfach an nichts
halten. Ja, aber wir haben es ja bei Atomwaffen ja auch geschafft. Da würdest du sagen, okay, weil man die Urananreicherung ist ja kompliziert. Ich glaube, diese Form der KI, die dann wirklich gefährlich sein könnte, diese biologische KI, braucht so viel Know-how, dass man das erkennen würde, wenn solche Labore das machen. Okay. Also das ist wie heute so ein Bio-5-Labor, mit dem man irgendwelche Viren erforscht. Das kriegst du ja nicht überall hin.
Okay.
Kannst ja nicht in jedem Labor einfach mit Viren forschen. Ich glaube, das ist bekannt, in welchen Laboren das gemacht wird. Ja, eins davon ist weltberühmt geworden.
BioNTech?
Naja, ich sage nicht BioNTech, ich denke jetzt an Wuhan. Und da ist eben Forschung gemacht worden, die
nicht gemacht hätte werden sollen.
Die nicht gemacht werden sollen. Aber das ist sehr politisch und das Ergebnis kennen wir ja alle.
Ja.
Dinge, die wir hätten nicht machen sollen.
Nochmal kurz zu deinen Robotern. Also den Hausroboter, sagst du, den können wir uns abschmieren, den uns Elon Musk in 30.000 und 300.000-facher Ausführung verkaufen will und die angeblich in 2-3 Jahren...
Daniel, fällt dir was auf, dass immer alles im Konjunktiv kommt? Die ganze KI-Szene ist immer, es wird kommen. Also ich beantworte das gleich. 2015 habe ich für einen großen Autokonzern gearbeitet, ich möchte ihn jetzt nicht nennen, in Deutschland, sehr renommiert. Und dann bin ich reingegangen und da hieß es, 2021 fahren wir voll autonom. Tun sie nicht, ist vorbei. Und da habe ich mir erdreistet zu sagen, macht ihr nicht, ihr fahrt auch 2030 nicht voll autonom. Und dann ist mir aufgefallen, also die werden sie auch nicht, wir reden Level 5 voll autonom, nicht Level 3, was heute geht. Und dann ist mir aufgefallen, dass die ganze KI-Szene immer nur im Konjunktiv redet. Alles wird immer in Zukunft passieren, immer.
Aber glauben die das wirklich?
Nein, das kommt ja alles nicht. Ja, die, nein. Naja, wer?
Oder ist das keep the hype going?
Die Frage, wer die sind. Der BWLer, der Vorstandsvorsitzende, glaubt es. Ich glaube schon. Wie kann ein BWLer unterscheiden, was in der KI-Szene geht? Also wie kann das wirklich? Wenn du das nie selber programmiert hast, dann musst du.
Wenn ich mit dir reden kann, kann der ja auch mit dir reden.
Und ja,
kann
macht sich er ja auch. Hab ja auch meinen Beitrag dazu geleistet, ich habe einen Mini-Beitrag geleistet, dass der Hype etwas abgeflacht ist in meinen öffentlichen Auftritten. Und ja, in meinen internen Auftritten sage ich, dass das nicht geht. Und das kann ich sogar mathematisch beweisen, dass das nicht geht, dann hören die Leute schon zu. Wir machen jetzt zwar Smalltalk, aber ich sage einfach einen Begriff, Prädikat nur in zweiter Ordnung, ist die ultimative Grenze der KI, Punkt, aus. Und das heißt, du musst nur gucken, ob da draußen prädikatenlogische Probleme sind, die kann die KI nicht nehmen. Punkt, aus. Das kann ich mathematisch zeigen und dann hören die Leute schon zu.
Was ist das nochmal? Entschuldigung.
Das ist eine Logikform. Also Logik bedeutet, ich sage jetzt einfach mal hier, das Glas Wasser ist lecker. Dann sagst du ja oder nein, trinkst oder trinkst nicht. Das nennt sich Aussagenlogik. Ich treffe eine Aussage und du prüfst. Das ist das, damit kommt die KI zurecht. Ich sage, das ist ein Fehler, ja, nein. Das ist korrekt, ja, nein. Damit kommst du zurecht und die KI. Ich kann es ja viel komplizierter machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, nicht der Frosch ist grün, sondern alle Frösche sind grün. Das ist eine andere Form der Logik, ja. Ich habe so, wir nennen das Quantor. Ich habe so den Begriff alle eingeführt. Ja, sind jetzt alle Frösche grün? Wenn ich mit meinen Studenten mache, dann sagt irgend so ein Schlauer, nein, gar nicht, ich habe einen braunen mit. Das heißt, der widerlegt mich durch Gegenbeispiel. Ja, das geht ja nicht immer. Manchmal dauert das sehr lange, bis du das Gegenbeispiel findest. Ja, alle Ameisen haben 8 Beine, keine Ahnung. Ich weiß das nicht mal. Da musst du erstmal einen mit 7 finden. Also das ist eine neue Form der Logik und das ist Prädikatenlogik erster Ordnung. Damit kommt die KI leidlich zurecht. Leidlich, gerade die Grenze. Wir können es komplizierter machen. Ich sage jetzt nicht mehr das alle auf das Subjekt, auf Frösche, sondern ich nehme jetzt das Prädikat Farben. Ich sage jetzt, Frösche können alle Farben tragen. Das heißt, ich nehme mein Quantum auf die Prädikate. Und das ist der Tod der KI. Die KI kann den Wahrheitsgehalt solcher Aussagen prinzipiell nicht mehr prüfen. Und wenn du jetzt sagst, naja, egal, dann sage ich gar nicht, guck in unser bürgerliches Gesetzbuch. Alle Menschen sind gleich, unser Grundgesetz. Das heißt, unsere gesamte Bundesrepublik basiert auf prädikatenlogischen Konstrukten. Komplett, überall. Und damit kann ich schon beweisen, dass die KI das überhaupt nicht ersetzen kann. Das ist durch. Also alle Richtlinien, du guckst, also der Straßenverkehr, alle Fahrzeuge mit Blaulicht haben Vorfahrt. Alle? Prädikatenlogik? Oh, Prädikatenlogik ist Konstrukt. Da gibt es Garantiesituationen, die die KI nicht lösen kann. Habe ich endlos viele. Habe ich irgendwo mal publiziert in der FAZ, glaube ich, wo die Leute gesagt haben, dann kommt ja vollautonomes Fahren nie. Na, natürlich kommt das nicht, weil die Verkehrsregeln prädikatenlogische Konstrukte sind. Das können Sie nicht überlisten, die Mathematik. Da brauchen Sie auch nicht noch 10 Supercomputer hinstellen, weil es ist ja ein Matheproblem und kein Laufzeitproblem. Und. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann sieht man, wo die KI hinkommt und wo sie auch in 100 Jahren noch nicht ist. Und damit hast du, hast ja gefragt, was passiert? Ja, es passiert immer alles. Wir fliegen morgen auf Mars und die KI wird die Weltherrschaft übernehmen, aber immer wird. Und meine Antwort ist, wird sie alles nicht.
Was wird sie denn?
Ja, sie wird einfach, ist ein wahnsinnig tolles Tool, was die Menschen effizienter macht. Und es wird bestimmt, die technischen Prozesse werden zu 90% vollautonom laufen können. Unsere Produkte werden wir bauen können zu 90% vollautonom. Die Fabriken, wird alles kommen. Aber 100% geht nicht, wegen der Prädikatenlogik zweiter Ordnung. Das heißt, du brauchst immer Menschen. Okay. Immer.
Und da die Menschheit sich immer weniger wird über die Zeit, zumindest in den allermeisten Ländern der Welt, ist das eine Entwicklung, die in gewissen Bereichen füreinander läuft.
Naja, es ist vielleicht sogar noch viel besser, weil wir haben uns ja, also wer arbeitet heute in der Landwirtschaft? Keine Ahnung, vielleicht 10%, aber der Rest ist ja immer noch da und tut was Sinnvolles. Und genauso stelle ich mir das vor, wer arbeitet in 100 Jahren bitte in Landwirtschaft vielleicht 1%, in der Industrie vielleicht 9%, aber 90% werden was anderes machen, vielleicht Psychiater von Psychiatern von Psychiatern. Also das ist ja eine endlos. Du kannst es ja beliebig aufmachen. Du kannst ja diesen Überbau endlos kompliziert und großartig machen, wo Menschen sich miteinander beschäftigen. Während wir heute schon, wir haben es bei Corona gesehen, die Hälfte der Tätigkeiten einfach weglassen kannst, da funktioniert das Land ja trotzdem, hat ja funktioniert, obwohl wir alle zu Hause saßen, wird vielleicht in 100 Jahren, ist es 90%, so, ich würde mal sagen, so ein bisschen Lufttätigkeiten, aber der Mensch ist trotzdem beschäftigt. Aber die wirklich materielle Basis, die Landwirtschaft, wird zu 99% von Robotern gemacht, die Industrie von zu 90% und wir Menschen beschäftigen uns mit uns selbst. Warum nicht?
Ja.
Dafür sind wir da.
Wo wir bei den Beschäftigen mit Menschen sind, vielleicht als Abschlussthema.
Gerne.
Deine Kinder, die sind schon 30 plus.
30 plus.
Ja. Meine sind 4 und 6.
Jetzt da ist noch Luft.
Das heißt, für mich, ich nehme jetzt von dir mit, aus dem Gespräch heute nochmal als Inspiration, als Mitgift sozusagen aus dem Austausch, dass es einfach total schön ist, die Kinder sich mit dem beschäftigen zu lassen, was sie eh total interessiert, weil die lieben ja den Wald und die Natur und das selber tun und wollen alles machen und anfassen. Und natürlich gehen die auch aufs Handy und wollen immer möglichst viel Zeit auch irgendwie Filmchen gucken, was sie bei uns nicht dürfen, in allermeisten Fällen. Aber du würdest doch dann sagen, lass die Kinder so lang wie möglich Kind sein, sich mit der Welt auseinandersetzen, geschickt werden, körperlich geschickt, emotional intelligent werden. Und also, ihr müsst die jetzt nicht mit 4 oder 6 technisch schulen, denn das sind alles Dinge, die später nicht die allergrößte Priorität haben werden, weil die Technik sich immer mehr verselbstständigt und der Mensch sich immer mehr vermenschlicht.
Das ist ein ernsthaftes Thema, eigentlich glaube ich auch das Wichtigste. Ich danke dir für diesen Aufschlag, weil es geht zum Beispiel um unsere Kinder. Und da habe ich ein Bild, was passt, was nicht in die Zeit passt. Ich stimme dir also zu. Ich möchte das aber weiter ausführen. Wir sagen heute, wir müssen KI in die Grundschulen bringen oder Digitalisierung, damit die mit der Technik klarkommen, damit die später. Aber alles, was wir heute geschaffen haben, ist von Menschen wie dir und mir gemacht. Und ich hatte das in der Schule alles nicht. Ich bin das erste Mal mit KI wach geworden, da war ich 25. Und seitdem, vorher kannte ich das nicht. Mit 25 Jahren habe ich das erste Mal davon gehört und habe das eingesetzt, habe dann darauf studiert und promoviert und so weiter. Aber 25 Jahre lang nicht. Ja, hat mir ja nicht geschadet. Wahrscheinlich hat es mir sogar genützt. Und auch mit Taschenrechner hatten wir tatsächlich, aber auch Computer hatte ich relativ spät. Ich glaube mit 18 meinen ersten Computer. Und die ersten 20 Jahre meines Lebens war ich von analoger Welt umgeben. Und meine These ist, das hat mir genützt und nicht geschadet. Und was wir heute mit den Kindern machen, ist ein Frevel. Also meine These wäre, gebt den Kindern so spät wie möglich eine digitale Welt, in jeglicher Form. Gebt denen doch kein Handy, was soll das denn? Gebt denen einfach keinen Computer, nichts davon haben sie. Denn jetzt kommt der Punkt, das ist auch schon untersucht, du zerstörst das Gehirn, schon allein durch Smartphone. Da ist noch keine KI dabei. Ja. Wenn die Kinder, warum ist das so? Wenn du dich mit dem Gehirn beschäftigst, dann wirst du feststellen, das Gehirn hat überhaupt nichts mit KI zu tun. KI ist Mathe. Hier oben läuft keine einzige mathematische Formel. Selbst wenn ich mathematische Formeln löse, läuft da oben keine mathematische Formel, sondern nur Elektrizität und Biochemie. Aber in unserer KI ist das nicht. Da laufen Matrizen ab, Matrizenoperationen. Und die Leute sagen hier oben, das ist doch irgendwie eine Hardware, auf der Software läuft. Plausibel und grundfalsch. Das darf man überhaupt nicht denken. Das heißt, hier oben sind reine biochemische Prozesse. Das hat die Konsequenz, weil wenn du was lernst, ist das ein biochemischer Prozess. Das braucht Zeit. Sagen wir mal, du musst für das Lernen, für irgendwas brauchst du eine Minute. Also viel, viel langsamer als eine KI, wenn sie lernt. Die kann im Sekundenbereich lernen, ja. Du brauchst, der biochemische Prozess muss eine Minute lang stabil sein. Aber welches Kind hat eine Minute Zeit? Die wischen in 30-Sekunden-Takt. Und das Ergebnis ist, das Gehirn bleibt leer. Die lernen nichts. Diese Kinder, die sich die diese Aufmerksamkeit nur noch 5 Minuten auf etwas konzentrieren können, haben ein leeres Gehirn. Das ist völlig kaputt, wenn die 10 sind, wenn die 20 sind. Da ist kein Wissen drin. Und das hat zum Beispiel, bei mir ist es so, ich mache wieder Prüfungen ohne Unterlagen. Ich will wissen, was meine Studenten wissen. Das ist ein Riesentumult. Die
ist
müssen
das nicht
jetzt
scary
lernen.
Für die? Sind die da?
Natürlich, weil die wollen gern sagen, es geht doch nur um Denken. Wir sind deutsche Ingenieure. Und dann sage ich, nein, ich will bei euch nicht, dass ihr denkt. Ich will, dass ihr was wisst. Ja, wir wissen ja, wo es steht, sage ich genau. Und genau das ist mir egal. Ich will, dass das Wissen in eurem Gehirn drin ist. Da ist aber nichts. Jetzt fangen die an, wie so Grundschüler auswendig zu lernen und verfluchen mich. Aber am Ende des Tages wissen sie gerade mal was. Und Denken bedeutet ja, die Substantive, die du hast, assoziativ zu verknüpfen. Das können alle, aber sie haben keine Substantive im Kopf. Die können nichts mehr. Also die wissen nichts mehr, weil sie wissen, wo es steht. So, und das ist jetzt ein Problem, wenn wir zu früh unseren Kindern das Gefühl vermitteln, da draußen ist jemand, der weiß, wo es steht. Ich brauche den nur fragen. Dann haben sie eine Kompetenz, eine Fragekompetenz, aber keine Denkkompetenz. Sie haben nicht assoziativ gelernt, kein Wissen gelernt. Das Gehirn ist leer. Und das wollen wir unseren Kindern jetzt mitgeben. Ich bin absolut dagegen. Ich habe gerade bei der Bundeswehr gesprochen, da war so ein Fakultätentag über Erziehungswissenschaften und da habe ich gesagt, Leute, ich bin absolut dagegen, KI bitte nicht in den Grundschulen, keine Computer, und ich bin einer von auch anderen Kollegen, die sagen, hört auf mit dieser Digitaltechnik in den Schulen. Die Skandinavien schafft's ja wieder ab. Die haben ja schon gesehen, was passiert. Macht doch bitte alles analog, am liebsten mit Kreide an der Tafel oder meinetwegen Flipchart. Die Kinder müssen langsam denken lernen. Und wir zerstören sie. Wenn wir so weitermachen, haben wir eine Generation von Bekloppten. IQ unter 80.
Ich habe das so ein bisschen gemerkt. Unsere Kinder, die haben ja, wie ich gesagt habe, kein Tablet und kein Handy und ja, sowas, sind ja auch super klein noch, aber dennoch. Und dann gibt's jetzt aber die Anton-Schul-App. Und dann sitzen alle Kinder, das ist eine App, wo die Kinder dann zu Hause nochmal neben ihren Hausaufgaben, die zum Glück haptisch sind und mit selber schreiben, ja, und so, wo die dann im Computer dann nochmal Sachen machen können. Und ich habe das einmal ausgehalten, da saß unsere Tochter dann eine halbe, dreiviertel Stunde vor diesem Ding und hat da stupide diese Aufgaben irgendwie beantwortet. Und ich habe das nicht ausgehalten, weil ich gedacht habe, das ist so schön, wenn die selber lernt und sich was mit einem Blatt auseinandersetzt und dann, Papa, darf ich auch erst hier lesen und dann da und dann dort und selber anfängt zu spinnen, ja, was in diesem schematischen, ne, da sind wir wieder beim Thema Nullen und Einsen, bei diesem Schematischen halt eben gar nicht geht.
Nein, das geht auch
nicht. Hast du die ganze Zeit diese blecherne Stimme, die dann irgendwie, gut, das hast du gut gemacht. Ja, also
wir verblöden unsere Kinder.
Genau. Dann haben wir gesagt, tut mir leid, Schatz, aber das gibt's bei uns nicht. Wir haben das nach einem Mal gestoppt. Und zum Glück hat sie nach 2-3 Tagen dann nicht mehr danach gefragt.
Aber Daniel, die Klugen werden klüger. Es ist ungerecht. Weil du weißt es, du schützt deine Kinder davor, aber viele Leute vertrauen doch letztlich unseren politischen Entscheidungsträgern, die sagen, wir müssen unsere Schulen digitalisieren. Wir müssen, und dann wird das gemacht und das wird das Gehirn der Kinder zerstören. Und was willst du dagegen tun? Kluge lösen es für sich, indem es einfach nicht gemacht wird. Ich habe ja gesagt, ich habe 2 Töchter und die haben auch wieder Kinder. Die haben noch nie Fernsehen geguckt. Die eine ist 4. Er hat noch nie im Leben Fernsehen geguckt, weil das muss nicht sein. Das kennt sie noch nicht. Jetzt fängt es langsam an, weil im Kindergartengruppe wird dann über welche Serien diskutiert. Das heißt, man muss sie langsam ranführen. Aber das je später, desto besser ist die Grundregel. Ein sehr aufgewecktes Mädchen, weil alles in ihrem Kopf entsteht, alles in der analogen Umgebung, so wie immer, so wie seit tausenden von Jahren. Die sieht keine bunten Bilder, und wenn, dann muss sie sich die selbst bauen. Und da, aus der wird was, das weiß ich jetzt schon. Aber wenn du das erstickst mit bunten Bällen und hüpfenden Bällen und was auch immer, dann haben wir sie zerstört. Und du schützt deine Kinder, ich schütze meine Kinder. Und was machen die anderen? Das heißt, wir müssen das systemisch korrigieren. Wir müssen letztlich an die Bildungsträger ran und sagen, das könnt ihr nicht machen. KI in den Grundschulen, Digitalisierung in den Grundschulen. Es ist falsch. Das ist ein Raubbau an den Gehirnen, das kannst du nicht mehr reparieren. Das
ist auch kein Wettbewerbsvorteil, sondern ist ein Wettbewerbsnachteil.
Die werden halt blöder.
Im Endeffekt.
Die werden halt blöder.
Ja.
Und wie gehen Gesellschaften unter? Kannst gucken. Sind ja alle Gesellschaften mal wieder, alle, die mal oben waren, sind wieder unten. Und ich habe mich damals gefragt, als ich in Mittelamerika war, wie können die Mayas verschwinden? Ich vermute durch Blödheit. Ich weiß es aber nicht. Also eine Hochkultur, niemand konnte den Mayas das Wasser reichen, auf einmal waren sie weg. Ja, wie könnten die Römer verschwinden? Ja, wie könnten die, also ich glaube, Hochkulturen scheitern irgendwann an ihrer eigenen Dummheit und zu jeder Zeit. Und dann an Geld und die Verschuldung, also es ist ja hochpolitisch, wie Hochkulturen runtergehen. Wir können ja gerade zugucken, wie eine Hochkultur gerade abraucht. Können wir uns ja gerade angucken. Aber letztlich liegt es daran, dass die Entscheidungsträger, glaube ich, falsche Entscheidungen getroffen haben. Und bei der Bildung, das ist das Wichtigste von allen, sind sie falsch getroffen worden. Schütz mich.
Ich hoffe, dass wir da bald neue Wege gehen und zu alten Tugenden zurückkehren.
Ja, aber da braucht der Schmerz, ne?
Durch Schmerz. Ohne Schmerz geht ja nichts. Schmerz.
Also irgendwann brauchen wir mal.
So wie bei der Herdplatte, ja, den Kindern kannst du noch oft so lang sagen.
Die müssen anfassen.
Also es muss einmal gespürt und werden.
Merkst du was? Wie schlau.
Einmal. Hier sind wir wieder bei der Scheibe.
Einmal.
Ja.
Kein Kind fasst 30 Mal an die rote Herdplatte. Merkst du, wie schlau wir sind? Ja. Wie oft muss die KI anfassen? Hast du eine Idee? Wie oft musst du einer KI ein Katzen- oder ein Hundenbild zeigen, bis sie sagt, Katze oder Hund? Einmal? Ach, wie oft? Nein.
Unendlich.
Hunderte Mal. Ja. Hunderte Mal. Aber einem Kind nicht. Die Menschen sind also so viel klüger als eine KI, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und das merkst du anhand der Lerndaten eben. Wir brauchen nahezu keine Lerndaten. Und die KI tausendfach.
Stimmt es, dass irgendwo in Indien es riesengroße Komplexe gibt, wo sozusagen Studenten oder irgendwie junge Leute oder Alte, ich weiß es gar nicht, sozusagen ihr ganz normales Leben leben und die KI und werden dabei sozusagen beobachtet, damit die Roboter Bewegungen lernen und menschliches Verhalten lernen. Stimmt das?
Ja, habe ich gehört. Ich habe auch das gehört. Ja, was soll denn da rauskommen? Eine Maschine. Hast du das gesehen, wo der März in China war? Diese Roboter, die getanzt haben.
Ja.
Ich konnte mich ja nicht satt sehen.
Ja.
Aber das sind halt trotzdem Blechbüchsen,
ja,
die da tanzen.
Das heißt, es wird nie den Roboter geben, der irgendwie bei uns zu Hause in der Ecke steht und dem kannst du mal sagen, jetzt geh doch nochmal Milch holen.
Oder würdest du, also Daniel mal, sorry, würdest du, natürlich wird es das nicht geben, aber aus tausend Gründen.
Ich will ihn gar nicht haben.
Nee, aber du wirst den gar nicht haben wollen, weil der hat ja Augen und diese Augen senden ins Internet. Du willst ja doch nicht einen Roboter ins Haus stellen, der die ganze Zeit deine Wohnung scannt und deine Bilder ins Internet sendet. Selbst wenn es das gehen würde, wird das keiner kaufen. Das ist ja wie mit Alexa und Siri, die dich letztlich auf Schlüssel. Wer stellt sich sowas bitte zu Hause hin?
Scheint ja doch den einen oder anderen zu geben, der das macht.
Stimmt. Ja. Hast du recht. Ich nehme nie zurück. Also es wird Leute geben, die werden es kaufen, aber es wird diesen Roboter auch geben, der für dich Milch holen kann. Aber Abschlusssatz dazu, was mich immer wieder irritiert, wieso Leute glauben, dass die KI so effizient ist, die verbraucht millionenmal mehr Energie. Schon mal drüber nachgedacht? Wir reden halt über Nachhaltigkeit. Aber weißt du, wie viel Energie in so einem Gehirn ist? Hast oder Leistung? 20 Watt. 20 Watt, also eine Banane. Ich esse eine Banane und funktioniere den ganzen Tag mit riesigen Leistungen, mit einer Banane. So, und die KI braucht 1 Million Mal mehr Strom.
Ja, das
nicht mal für dasselbe.
Aber wird die nicht auch effizienter?
Gut, dass du fragst. Ja, die nächste Welle der KI kommt. Neuromorphous Computing. Wir rechnen auch mit Licht. Ich erforsche das. Wir rechnen nicht mehr mit Strom, wir rechnen mit Licht. Das verbraucht viel weniger Energieressourcen. Das wird kommen, dauert aber noch. Weil das ist komplizierter, mit neuromorphen Computern das zu machen. Weil dann musst du die KI in die Physik stecken.
Wie lange?
20 Jahre.
Ah, okay.
Bis neuromorphe Computer in der Industrie das tun, was heute die entsprechenden Faltungsnetze machen und die Transformernetze, glaube ich, das braucht 20 Jahre. Also, wir werden es erleben. Das wird wieder was verändern, nämlich das Edge Computing wird anders. Du kannst die KI dann an Stellen stellen. Bei Drohnen sieht man es ja schon. Ja, wir wollen ja Intelligenz haben, die sehr lange funktioniert. Das heißt, die sehr wenig Energie verbraucht, damit die länger in der Luft sein können und so weiter. Aber sowas zieht sich. Das ist nicht von heute auf morgen gemacht. Es ist Grundlagenforschung. KI auf Licht machen wir selbst. Ich arbeite daran mit meinen Doktoranden. Wir sind auch erfolgreich, aber bis das in der Industrie ist, das dauert halt.
Ralf, es gibt eine unendliche Themenvielfalt. Ja. Wir könnten noch 24 Stunden reden. Hast du noch etwas für heute, was dir unter Nägeln brennt, was wir nicht angesprochen haben?
Nein, also was mir wichtig ist, wer immer jetzt zuschaut oder zuhört, dass das vielleicht klar geworden ist, dass die KI ein mathematisches Verfahren ist, dass die KI niemanden schaden will, dass die KI niemals ein Subjekt ist, sondern ein Objekt, dass die KI damit weder gut noch böse ist, wie ein Skalpell, ein Messer, so ist die KI, dass Menschen damit sehr großen Schaden anrichten können oder sehr mit Gutes tun können. Und ich möchte, dass einfach die KI als Werkzeug anerkannt wird und dass es nichts weiteres ist. Dass, also bitte, vielleicht ein kleiner Beitrag passiert, weniger Angst vor diesem Werkzeug zu haben. Vielleicht mehr Angst vor den Leuten, die die KI benutzen. Die Angst ist gerechtfertigt, die Angst vor KI als Werkzeug überhaupt nicht.
Und wo findet man dich, wenn man jetzt sagt, oh, interessanter Typ, über den würde ich gerne mehr erfahren?
Naja, ich habe eine Website, also die ist sehr einfach, ralfotte.com, also das kann man relativ schnell finden oder man googelt nach mir. Ich glaube, ich bin ab und zu beim WDR, am SWR und so weiter, da findet man Beiträge von mir. Gesammelt alles auf der Website, teilweise kommentiert, alles kostenlos, alle Podcasts und so weiter, meine Auftritte. Also wer Lust hat, kann sich da vertiefen und mir schreiben, auch die E-Mail-Adresse steht da. Ich freue mich auf jedes Feedback. Ich danke dir, Daniel.
Ralf, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an Compro, in deren heiligen Hallen wir heute hier sein
dürfen. Ja, ich bin auch dankbar. Sehr schön. Ist eine schöne Halle hier, ne?
Ja, genau. Wir kommen wieder. Genau.
Das würde mich freuen. Sehr gut.
Vielen Dank, Ralf. Und alles Gute bei allen deinen Projekten. Ich folge gespannt. Und jetzt hatte ich hier ja schon die kleine Variante von Ralf Otte und die große, die werde ich mir jetzt in den nächsten Monaten mal zu Gemüte führen, damit ich da auch ein bisschen weniger Dummi und ein bisschen mehr Schlauen werden, schlauer mäßig unterwegs bin.
Tauch mal eine Woche ab damit. Also tschüssi, Dankeschön. Ja, ciao. Tschüss.